Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir fahren heute fort mit der Betrachtung der Verse aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so heißt es hier. Alles in dieser Welt strebt dem großen Ziel der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus entgegen. Und wenn er kommt, dann wird seine Herrlichkeit offenbar sein und auch die Herrlichkeit seiner Gemeinde, die ja jetzt noch einen Weg der Niedrigkeit, der Verachtung von Seiten der Welt, auch von Seiten der religiösen Welt geht, verbunden mit mancherlei Leiden. Dieser Tag der Wiederkunft Jesu wird kommen, und jeder einzelne Tag bringt uns diesem Ziel der Vollendung näher. Als letzte Zeit bezeichnet die Bibel die Zeit zwischen dem ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt und seiner Wiederkunft. Und dass wir uns in dem Zeitabschnitt unmittelbar vor dem Wiederkommen unseres Herrn befinden, dafür gibt es Anzeichen, über die wir bereits in einer der Predigten gesprochen haben. Verführung ist das Hauptmerkmal dieser Zeit, in der die Menschheit unter einem antichristlichen Geist auf Kosten der Wahrheit des Evangeliums das zustande bringen will, was dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus vorbehalten ist. Nämlich eine neue Welt. Das, was also unser Herr schaffen wird, wenn er wiederkommt, was grundsätzlich schon in Kreuz und Auferstehung fertig ist, was aber dann offenbar werden wird, das versucht der Mensch aus eigener Kraft, aus eigener Initiative zustande zu bringen. Es ist die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Davon spricht die Offenbarung des Johannes. Und in traumwandlerischer Sicherheit gelingt es den Mächtigen in dieser Welt, ihr Ziel unter der bewussten Zulassung Gottes zu verfolgen. Und wenn wir das Wort aus dem Propheten Daniel richtig deuten, dann muss das vereinte Europa als Nachfolge des alten Römischen Reiches durch alle Krisen hindurch zustande kommen, um schließlich dem Gericht Gottes einheimzufallen. Gott lässt es ihnen gelingen, bis seine Stunde gekommen ist. Wann diese Stunde kommt, darin können und dürfen wir uns nicht terminlich festlegen. Auch müssen wir uns in Besonnenheit üben und uns eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, wenn es darum geht, bestimmte Aussagen des prophetischen Wortes in der gegenwärtigen Zeit hinsichtlich bestimmter Ereignisse als bereits erfüllt anzusehen. Da brauchen wir also ein demütiges Herz, eine gewisse Zurückhaltung, dass wir nicht sagen, das ist es, genau das ist es, das sagt schon das Wort Gottes, dass es so kommen wird. Dieses Ereignis ist genau das, was beispielsweise in der Offenbarung des Johannes geschildert wird. Da müssen wir vorsichtig sein, zurückhaltend sein, wohl die geistlichen Linien sehen, aber ansonsten doch demütig sein und nicht mit großer Bestimmtheit sagen, das ist es jetzt schon, ja. So hat man zum Beispiel während der Zeit der Reformation den Papst als Antichristen bezeichnet. Und später war es Napoleon, den manche in der Gemeinde Jesu mit diesem Titel belegt haben. Das ist der Antichrist, Napoleon. Oder aber in jüngster Vergangenheit hielten manche in der Gemeinde Jesu Hitler für den Antichristen. Sie haben sich in ihrer Beurteilung geirrt. Keiner von ihnen war der Antichrist. Und doch hatten diese Gläubigen insofern recht, als diese Machthaber vom antichristlichen Geist beherrscht wurden. In diesem Sinne spricht ja auch der erste Johannesbrief von vielen Antichristen, die in diese Welt kommen, in der letzten Zeit, also in diesem Zeitabschnitt zwischen dem ersten Kommen Jesu in diese Welt und seiner Wiederkunft, gibt es viele Antichristen. Das heißt also, viele Machthaber, viele Menschen, auch religiöser Art, die von einem antichristlichen Geist geprägt und beherrscht werden. Aber sie sind noch nicht der Antichrist. Ja? Aber es ist gut, diese geistlichen Linien zu sehen und den Geist zu erkennen, der hinter ihnen stand und hinter ihnen steht. Die Gläubigen, die das so gesehen haben, die sich zwar in gewisser Weise geirrt haben, aber im Blick auf den Geist nicht geirrt haben, blieben vor der Verführung bewahrt. Im Unterschied zu denen, die dem antichristlichen Geist begeistert folgten. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass einer unserer Brüder damals noch im Ruhrgebiet uns erzählte, wie ein Prediger sagte, damals während der Nazizeit, Gott hat seinem Volk Israel den Simson geschenkt und uns hat er den Führer gegeben. Ja? Welch eine Verblendung. Ne? Man erkannte nicht diesen antichristlichen Geist, der hinter Hitler stand. Man erkannte diesen Geist nicht. Er war nicht der Antichrist, aber er war ein Antichrist. Wie lange Gott den Menschen in Zukunft noch Gelegenheit zur Umkehr schenkt, bis es zur letzten Ausreife des antichristlichen Geistes kommt, das wissen wir allerdings nicht, das können wir nicht sagen. Wir können wohl antichristliche Bewegungen beurteilen, aber wir können nicht sagen, wann jetzt nun der Antichrist kommt und wann der Herr Jesus Christus dann wiederkommt, um diesen Antichristen mit dem Hauch seines Mundes, 2. Thessalonicher 2, aus dem Verkehr zu ziehen. Es gilt jedoch hellwach zu sein im Blick auf die Entwicklungen unserer Zeit, besonders im Blick auf den Mainstream, das heißt also im Blick auf den Hauptstrom, dem eben die meisten folgen, der sich so darstellt, als habe er nur das Gute für den Menschen im Sinn und ist doch ein Wolf im Schafspelz. Wir als Gemeinde Jesu sitzen hinsichtlich bestimmter Bewegungen und ihrer Beurteilung in unserer Gesellschaft zwischen allen Stühlen. Und das hängt damit zusammen, dass wir wohl in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Wir sind von oben geboren, von neuem geboren, von oben durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes geboren, eine neue Kreatur in Christus. Und von daher beurteilen wir die Dinge, die laufen in dieser Welt anders als der natürliche Mensch, der den Geist Gottes nicht hat. Wir beurteilen die Dinge von ihrem Ursprung her. Gewalttätigkeiten wird auch der moralisch gute Mensch ablehnen, auch der Nichtchrist, der aber noch ein einigermaßen gutes moralisches Empfinden hat, wird Gewalt ablehnen. Das ist für Gemeinde Jesu etwas Selbstverständliches. Die einzige Waffe, die wir haben in dieser Welt, ist das Wort Gottes, das wir verkündigen. Wir haben auch sonstige Freiheiten noch, wir können also an einer gewaltlosen Demonstration teilnehmen, wenn wir meinen, das wäre unsere Aufgabe. Dagegen ist grundsätzlich nicht zu sagen in einem Rechtsstaat, in dem es diese Möglichkeiten gibt. Aber Gewalt lehnen wir ab, das ist selbstverständlich. Und das tut eben auch der moralisch gute Mensch. Dafür hat er durchaus einen Blick. Aber als Gemeinde Jesu sehen wir Dinge, die die Welt nicht sehen kann. Wir sehen die große Gefahr im Humanismus, der seine Wurzeln in der selbstgerechten Verherrlichung des Menschen hat. Und auch in den nicht radikalen religiösen Bewegungen, in denen der Mensch versucht, Gott mit seinen frommen Verdiensten zufriedenzustellen, wird von der Gemeinde Jesu abgelehnt. Also nicht nur die radikalen religiösen Bewegungen, sondern alles, was Religion ist, das heißt also, wo es darum geht, dass der Mensch sich bemüht, durch seine guten Werke, durch irgendwelche frommen Übungen Gott zufriedenzustellen, das lehnen wir ab. Wir haben es nicht mit Religion in diesem Sinne zu tun, wir haben es mit Offenbarung Gottes in seinem Wort zu tun. Ja, das ist etwas grundsätzlich anders. Hier geht es nicht vom Menschen zu Gott, sondern von Gott her zum Menschen. Gott offenbart sich in seinem Wort. All diese Bewegungen, die es scheinbar gut meinen mit der Menschheit, werden einmal in einer unvorstellbaren Grausamkeit ihr hässliches, antichristliches Wesen offenbaren. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja? Bei ihnen handelt es sich um das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. So nennt Paulus das im 2. Thessalonicher Brief. Ein Geheimnis muss geoffenbart werden. Ja, der Gemeinde Jesu ist es geoffenbart. Die Gemeinde Jesu hat einen Blick für diese Dinge, für das Böse im Guten. Ja? Wenn wir an den Sündenfall denken, da verspricht der Satan den beiden ersten Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Das müssen wir nicht nur so verstehen, ihr werdet so mächtig sein wie Gott. Ihr werdet völlig unabhängig sein von ihm, sondern ihr werdet so gut sein wie Gott. Ihr werdet in euch selbst gut sein. Ihr braucht Gott nicht, um Mensch zu sein und Gott nicht, um gut zu sein. Ihr habt das dann in euch selbst. Das Böse im Guten zu erkennen, dazu braucht es Offenbarung durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist haben nur Menschen, die von Neuem geboren sind, die eine neue Kreatur sind in Christus. Der natürliche Mensch kann diese Dinge nicht beurteilen. Gut und böse im moralischen Sinne, aber das Geheimnis der Gesetzlosigkeit kann er nicht erkennen. Das ist der Gemeinde Jesu vorbehalten. Wir distanzieren uns von dem Geist dieser Bewegungen und lieben doch die Menschen. Das ist christliche Toleranz. Christliche Toleranz unterscheidet sich von der Toleranz, die man heute propagiert, dadurch, dass sie unterscheidet zwischen dem Menschen und dem Geist, von dem die Menschen beseelt sind, und von dem Tun, das gegen Gottes Wort steht. Sie hassen die Sünde und lieben den Menschen. Wir lehnen solche Bewegungen ab, weil sie nicht identisch sind mit der Offenbarung Gottes in seinem Wort, im Evangelium, und lieben doch die Menschen, die in diesen Bewegungen verstrickt sind und unter der Knechtschaft dieser Geister leben. Wir lieben sie und wir möchten gerne, dass sie gewonnen werden für Christus, dass sie da herauskommen, dass sie wieder nüchtern würden, wie Paulus das nennt an einer Stelle. Nüchtern werden als solche, die jetzt noch gefangen sind vom Strick und von in der Verstrickung des Bösen. Also wir sagen es noch einmal, wir distanzieren uns von dem Geist dieser Bewegung, lieben doch die Menschen, die darin verstrickt sind, und erheben unsere Häupter, wie Jesus sagt, darum, dass sich unsere Erlösung naht, im Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Da wird alles anders, ja? Wird alles antichristliche Wesen völlig überwunden sein, was der Herr Jesus am Kreuz schon besiegt hat, wird dann nach außen hin offenbar werden, als total überwunden und besiegt. Da bleibt nur noch einer, und das ist Christus, und in ihm der Vater im Himmel, der Heilige Geist und die erlöste Schar, die Gemeinde Jesu. in der Vollendung. Und bis dahin, bis es so weit ist, gilt genau das, was Petrus hier sagt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet und vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Offensichtlich handelt es sich hier um drei Stücke, die Petrus erwähnt, die in der letzten Zeit, unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, von besonderer Bedeutung sind und auch besonders gefährdet sind. Über die ersten beiden haben wir bereits in vergangenen Predigten gesprochen. Petrus fordert uns auf zur Besonnenheit, das heißt also zu einem klaren Urteilsvermögen anhand des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist unser Maßstab, nicht das, was die Medien sagen, nicht was der Zeitgeist uns sagt, sondern was Gottes Wort sagt. Das ist für uns das Entscheidende. Ja? Darauf kommt es an. Also, Besonnenheit, ein klares Urteilsvermögen anhand dessen, was die Schrift sagt, was das Wort Gottes sagt, und fordert uns auf zur Nüchternheit, zum Gebet, das heißt zu einem Gebetsleben, das von Gottes Wirklichkeit und von seinem Wort geprägt ist. Und nun, in dem dritten Stück, das Petrus hier erwähnt, geht es um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Vor allen Dingen, so schreibt er, habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Da geht es also um die Liebe unter denen, die zu Christus gehören. Da geht es jetzt nicht um die Liebe zum Nächsten überhaupt, auch außerhalb der Gemeinde Jesu, sollten wir die Menschen lieb haben. Auch unsere Feinde sollten wir lieben in Christus Jesus. Sondern hier geht es um die Liebe untereinander, unter denen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Und diese Liebe steht in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu ganz besonders auf dem Prüfstand. Und darum heißt es hier vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Jesus sagt in Matthäus 24, in seiner sogenannten Endzeitrede, dass die Liebe in der letzten Zeit, diese Liebe, von der Petrus hier spricht, dass diese Liebe in den vielen erkalten wird. Das müssen wir auf die Gemeinde Jesu beziehen. Und das ist eine erschreckende Entwicklung, die wir tatsächlich überall in allen Gemeinden, und wir wollen uns selbst davon nicht ausklammern, die Gefahr besteht überall, beobachten können. Dass es außerhalb der Gemeinde Jesu immer kälter wird in der Beziehung der Menschen untereinander und zueinander, das sollte uns nicht verwundern. Ja? Woher sollte der natürliche Mensch die Kraft nehmen und die Kraft beziehen, diejenigen zu lieben, die ihm von Natur aus gar nicht liegen, ja? Gegen die er von Natur aus eine gewisse Abneigung hat, die ihm unsympathisch sind oder mit denen er gerade irgendwelche Probleme hat. Wie sollte das der natürliche Mensch vermögen? Ja? Er hat den Geist Gottes nicht, den Geist der göttlichen Liebe. Also es sollte uns nicht verwundern, wenn aufgrund der vielen Ungerechtigkeiten in dieser Welt die Liebe in der Welt erkalten wird. Aber dass es auch in der Gemeinde Jesu geschieht, das ist besonders erschreckend. Und das ist tragisch. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und davon spricht der Herr Jesus, dass das geschehen wird. Der einzige Trost in diesem Wort, dass der Herr Jesus hier sagt, in Matthäus 24, die Liebe in den vielen, in der Gemeinde Jesu füge ich jetzt in Klammern hinzu, in den vielen wird erkalten. Der einzige Trost, der in diesem Wort liegt, besteht darin, dass es nicht alle sein werden, die sich hierin schuldig machen. Das heißt also, wir müssen nicht diesem Trend erliegen. Wir dürfen durch Gottes Gnade Überwinder sein, dieser Herzenskälte, die wir von Natur aus alle an uns tragen. Paulus ermahnt und ermutigt Timotheus, seinen geistlichen Sohn und Schüler, im Blick auf die immer schlimmer werdenden Entwicklungen, der Gottlosigkeit, der Lieblosigkeit und der Unversöhnlichkeit. Du aber, schreibt er, Timotheus, du aber. Das gilt auch für uns. Wenn alles um dich herum immer kälter wird, dann gib der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen ist, umso mehr Raum. Je dunkler es in dieser Welt wird, desto heller leuchten die Sterne am Himmel. Wenn wir auch äußerlich jetzt zurzeit ziemlich distanziert leben und auch hier zusammen sind mit unseren Masken, ja, dann wollen wir innerlich umso mehr miteinander verbunden sein in Christus Jesus, in seiner Liebe. Ganz wichtig, dass wir in dieser dunklen Zeit, wo alles kälter wird, auch in der Gemeinde Jesu, dass wir in dieser dunklen Zeit umso heller leuchten wie die Sterne am Himmel, wenn es dunkel ist, wenn es besonders dunkel ist. Der Kontrast zwischen Licht und Finsternis wird mit zunehmender Zeit immer klarer. Es gibt ein Zunehmen auf der einen wie auf der anderen Seite. Ich lese einmal aus dem 2. Timotheusbrief dazu einige Verse. Da schreibt der Apostel Paulus, du aber, nämlich Timotheus, bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, also Geduld, in der Liebe, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen, gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und jetzt schreibt er, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Es wird also schlimmer mit ihnen werden. Es gibt also eine Zunahme des Bösen in dieser Welt. Aber es gibt auch ein Bleiben in Christus, ein Zunehmen in der Gnade und in der Liebe Gottes. Du aber, so schreibt Paulus dann, bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Durch den Glauben an Christus Jesus. Dabei bleibe. Darin nimm zu. Petrus ermahnt und ermutigt die Gläubigen in seinem 2. Brief am Ende, wachset aber in der Gnade. Nehmt zu darin und wachset auch in der Liebe. In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 22, Vers 11, ist von solchen die Rede, die immer böser werden, die sich nicht korrigieren lassen auf ihrem gottlosen Wege, die nicht Buße tun, und denen, die dabei bleiben auf dem Weg in Christus Jesus, im Glauben an Jesus und auch in der göttlichen Liebe. Wer Böses tut, so schreibt Johannes, der tue weiterhin Böses. Seltsam, ja? Das heißt, hier ist ein Zustand erreicht, wo es kein Hinüber und kein Herüber mehr gibt, ne? Wo Menschen nicht mehr bereit sind, Buße zu tun und loszulassen von ihren bösen Wegen. Wer Böse tut, der tue weiterhin Böse, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Und wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist in Christus, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Das heißt also, es gibt einen Zustand in dieser Welt, der so schrecklich sein wird, dass die Bösen ihren Weg weitergehen, aber eben auch auf der anderen Seite diejenigen, die glauben an den Herrn Jesus Christus, erlöst sind durch sein Blut, Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, dass sie diesen Weg auch in aller Konsequenz weitergehen. Das ist wunderbar. Auf der einen Seite reift das Böse zum Gericht aus und auf der anderen Seite reift das Gute hin zur ewigen Herrlichkeit aus. Vor allen Dingen, das ist wichtig, ja, vor allen Dingen, so schreibt Petrus hier, habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Vor allen Dingen, das heißt aber auch, dass die Liebe in allem, was wir tun und lassen, die entscheidende Triebfeder ist. Die Liebe, die uns in Christus Jesus geschenkt worden ist. Alle eure Dinge, so heißt es, lasset in der Liebe geschehen. Die Liebe also ist die Wurzel unseres christlichen Daseins. Eine Liebe, die ihren Ursprung in Gott hat. Die Liebe, die in der Gemeinde Jesu praktiziert wird, ist eine Liebe, ist ein Abbild der Liebe, die Gott zu uns hat. Ein Abbild der göttlichen Liebe, besonders auch der Vergebungsbereitschaft. Darauf kommt Petrus ja hier ganz besonders zu sprechen. Ne? Die Bereitschaft zur Versöhnung, die Bereitschaft, einander immer wieder zu vergeben, die Schwächen des anderen zu tragen. Wir kommen darauf noch in 14 Tagen dann zu sprechen. Ja? Heute Morgen wollen wir noch etwas Grundsätzliches sagen über die göttliche Liebe. Also ich sage es noch einmal, in 14 Tagen gehen wir noch konkreter ein auf diese beständige Liebe untereinander, auf diese Liebe, die der Sündenmenge zudeckt. Ja? Heute sagen wir Grundsätzliches zur göttlichen Liebe. Und Gott mag es schenken, dass wir uns mehr und mehr in dieser wunderbaren und wunderlichen Liebe Gottes sonnen. Der erste Johannesbrief sagt uns, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Und hier geht es natürlich nicht um die Meinung, dass Liebe immer etwas mit Gott zu tun hat. Egal, was der Zeitgeist gerade unter Liebe versteht, was die Menschen im Allgemeinen zu bestimmten Zeiten unter Liebe verstehen, das bringen sie dann in Zusammenhang mit solch einem Wort und sagen, ja, überall da, wo Liebe geschieht, so wie wir sie verstehen, da ist auch Gott, ja, denn Gott ist Liebe. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Das hat mit der Liebe Gottes zunächst einmal gar nichts zu tun. Liebe ist nicht nur ein Teil des Wesens Gottes, sondern macht das ganze Wesen Gottes aus. Das ist ein gewaltiger Satz, wenn man darüber nachdenkt. Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Wenn wir von einem Menschen sagen, das ist halt seine Art, dann meinen wir damit, er kann nicht anders. Er ist eben so. Er ist so, wie er ist. Das ist so seine Art, sein Wesen. Und genau das kann man sagen im Blick auf die Liebe, die in Christus ist, die in Gott ist. In Christus geoffenbart. Es ist seine Art zu lieben. Er kann gar nicht anders. Der Herr Jesus bezeichnet den Satan einmal als einen Lügner und als einen Mörder. Selbst wenn der Satan richtige Dinge sagt, so lügt er doch. Sein ganzes Wesen ist Lüge und ist mörderisch. Und das sehen wir ja an den Auswirkungen in unserer Zeit und Welt. Ja. Manchmal weiß man gar nicht mehr, was man eigentlich glauben soll. Ne? Die einen sagen dieses, die anderen sagen jenes. Wird man hier getäuscht, wird man betrogen? Sagt man uns richtige Dinge, sagt man uns ganz bewusst falsche Dinge? Enthält man bestimmte Dinge uns vor? Will man uns betrügen, will man uns in die Irre führen oder nicht? Meint man es aufrichtig mit uns oder nicht? Manchmal weiß man das gar nicht. Ja? Das hängt mit dem Satan zusammen, von dem die Bibel sagt, dass er hier in dieser Welt sein Unwesen treibt. Er ist ein Lügner, durch und durch. Und so ist Gott Liebe. Er kann nicht anders, er muss lieben. Er hat diese Liebe in sich selbst. Diese Liebe macht sein ganzes Wesen aus. Wir lesen an keiner Stelle, dass Gott Zorn ist. Ist ja interessant, ja? Was nicht bedeutet, dass Gott nicht auch zürnt. Und so sagt uns nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament. Auch der Apostel der Liebe, Johannes. dass durchaus Gott zornig sein kann. Wer nicht an das Evangelium glaubt, der bleibt unter der Androhung des Zornes Gottes. Im Hebräerbrief heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des allmächtigen Gottes zu fallen, seinem Zorn ausgeliefert zu sein. Gott kann zornig sein, ja? Und das zeigt die Geschichte des Volkes Israel und das zeigt die Geschichte in der übrigen Völkerwelt immer wieder auf schreckliche Art und Weise. Gott ist also nicht so harmlos, er ist nicht der liebe Gott, ne? Ja, so möchte man ihn gerne, ne? Der liebe, gutmütige Großvater, der da irgendwo thront und den Menschen machen lässt und immer ein Auge zudrückt oder auch zwei. Ja, so stellt man sich Gott vor. So ist Gott nicht. Gott ist ein heiliger Gott und Gott kann zürnen. Er kann zornig werden. Aber wenn Gott zürnt, dann tut er es nie gerne. Das ist der Unterschied. Deshalb sagt die Bibel nicht, Gott ist Zorn. Gott ist Liebe, aber er ist nicht Zorn. Wenn er etwas tut, was dem Menschen wohltut, dann entspricht das seinem Wesen, seinem innersten Wesen der Liebe. Wenn er zürnt, tut er das nie gerne. So lesen wir in den Klageliedern des Jeremias, nicht von Herzen betrübt er die Menschen. Das gilt auch übrigens im Blick auf die und für die Erziehungswege, die Gott mit seinen geliebten Kindern geht, ne, sind immer Wege der Liebe. Vergiss das nicht. Wenn Gott einen schweren Weg mit dir geht, dann heißt das nicht, dass er dich in einer bösen Absicht oder zornigen Absicht strafen will, sondern dass er dich liebt, ja, und dich zurechtbringen will, dir Hilfestellung geben will. Denn wen der Herr liebt, den lässt er nicht einfach so laufen. Wen der Herr liebt, den weist er zurecht, sagt das Wort Gottes. Also Gott überschüttet den Menschen gerne mit Freundlichkeit. Nicht von Herzen betrübt er die Menschen, aber gerne will ich sie lieben. So heißt es im Propheten Hosea. Gerne will ich sie lieben. Gott tut das wirklich gerne. Wir haben auch manchmal Dinge getan, wir haben sie getan, weil wir sie tun mussten, aber haben wir sie wirklich gerne getan, aus Liebe getan oder nur gezwungenerweise? Gerne will ich sie lieben, das ist Gottes Wesen. Und weil Gott nicht gerne zürnt, darum hat er so unendlich viel Geduld mit den Menschen. Ein Paradebeispiel dafür finden wir in 1. Mose Kapitel 15, da wird dem Abraham gesagt, dass seine Nachkommen 400 Jahre in der Knechtschaft Ägyptens verbringen würden. 400 Jahre, ist eine lange Zeit. Und dann sehen wir, wie das zusammenhängt mit dem, mit Gottes Walten im Blick auf die kanaanitischen Stämme, beispielsweise die Amoriter. Sagt er, 400 Jahre müsst ihr warten, bis ihr dann in das gelobte, verheißene Land hinein könnt. Warum? Weil das Maß der Sünde bei den Amoritern noch nicht voll ist. Das heißt, 400 Jahre hatte Gott Geduld mit diesen gottlosen Volksstämmen im Land Kanaan, bis er Gericht übte durch sein Volk Israel. 400 Jahre. Als Abraham das von Gott her erfuhr, da waren die Zustände in Sodom und Gomorra und wo auch immer schrecklich in diesen kanaanitischen Stämmen. Moralisch tief gesunken, ähnlich wie bei uns in unserem Volk. Moralisch tief gesunken. Ja? Ich erinnere noch einmal daran, dass der Spiegel damals in einer Ausgabe unser deutsches Land als einen Schweinestall bezeichnete. Ja? Tief gesunken, moralisch. In jeder Hinsicht, besonders auf sexuellem Gebiet. Ne? Das war damals schon so, als Gott dem Abraham das mitteilte. Und dann wartete Gott noch 400 Jahre. Welch eine Geduld hatte Gott mit diesen Völkern. Welch eine Liebe hatte er zu ihnen. Er wartete darauf, vielleicht tun sie doch noch Buße, vielleicht kehren sie doch noch um. Die Motive, die Gott dazu bewegen, zu handeln, sind immer Motive der Liebe. Er tut lauter Gutes aus Liebe. Und was Gott geschaffen hat, hat er aus Liebe geschaffen. Mir wird das immer wieder so deutlich, wenn ich so ein bisschen in die Natur hineinschaue und schaue mir das an, was Gott so wunderbar geschaffen hat. Hat er aus Liebe geschaffen. Gott hat Freude daran, zu schaffen. Und in einem der Psalmen wird er dazu aufgefordert, sich seiner Werke zu freuen. Gott freut sich seiner Werke, ja? Dessen, was er geschaffen hat, aus Liebe. Auch wenn das durch den Sündenfall alles schon ziemlich degeneriert ist. Ne? Aber wir können immer noch die Herrlichkeit Gottes und die Liebe Gottes in seiner Schöpfung erkennen. Gegenstand seiner Liebe sind seine Geschöpfe und in Sonderheit die Menschen, die seine Liebe nie und nimmer verdient haben. Gott liebt die Sünder. Ihr Lieben, Gott liebt die Sünder. Behaltet diesen Satz. Selbst wenn ihr alles vergessen solltet, was heute hier gesagt wurde, behaltet diesen einen Satz. Gott liebt die Sünder. Und wer auch nur ein wenig davon begriffen hat, was es heißt, ein Sünder zu sein, nämlich eine Aversion gegen Gott zu haben, eine Abneigung Gott gegenüber, einen Hass Gott gegenüber von Natur, Feinde Gottes zu sein, wer nur ein wenig davon ahnt, auch in seinem eigenen Herzen, der kann nur frohlocken darüber, dass Gott die Sünder liebt. Vom Evangelisten Moody wird erzählt, dass er, das war im 19. Jahrhundert, dass er bei seinem ersten Besuch in England dann einen Abstecher machte nach Dublin, Irland, und eine Begegnung hatte dort mit einem ehemaligen Taschendieb, Harry Moorhouse, so hieß dieser Mann, der dann, nachdem er zum Glauben an Christus gekommen war, um nicht mehr in die Versuchung zu kommen, zu stehlen, sich dicke Handschuhe anzog. Ja? Er war ja ehemaliger Taschendieb. Nun war er zum Glauben gekommen, er wollte ein neues Leben anfangen. Tat er auch, verkündigte das Evangelium und war dann später auch zu Gast in Chicago bei Moody und hielt dort Bibelstunde. Und dann ging er von Anfang der Schöpfung bis hin zur Offenbarung, die Bibel hindurch und bewies an verschiedenen und durch verschiedene Stellen, Bibelstellen, dass Gott die Sünder liebt. Und was war vorher dem Moody gar nicht so klar gewesen? Er dachte, Gott liebt doch nicht die Sünder, er hasst die Sünder. Er hasst die Sünde und er hasst auch den Sünder. Und dieser Moorhouse machte nun klar, anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes, dass Gott wohl die Sünder hasst, aber den Sünder liebt. Und später, als Moody dann in Schottland evangelisierte und diese Sicht hatte, da hatte er es mit Menschen zu tun, die dachten, Gott liebt solche, die ein heiliges Leben führen. Die anderen liebt er nicht. Und er machte ihnen deutlich anhand des Evangeliums, Gott liebt den Sünder. Und genau das sagt die Heilige Schrift. Er liebt bedingungslos, voraussetzungslos. Gott beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch in der tiefen Abneigung Gott gegenüberstanden. Da hat Gott seinen Sohn für uns gegeben. Er liebt den Sünder, so wie er ist. Voraussetzungslos, bedingungslos. Wenn du jemals Zweifel hast an der Liebe Gottes, dann schau nach Golgatha. Dann sieh auf den Gekreuzigten. Dort hat Gott sein Liebstes für dich gegeben. Weniger wollte er nicht geben und mehr konnte er nicht geben. Am Kreuz auf Golgatha hat Gott dir sein ganzes Herz geschenkt in Christus Jesus. Das ist nicht eine wunderbare Botschaft? Ganz anders, als der Mensch von Natur aus denkt. Ja? Da meinen wir immer, wir müssten was geben. Wir müssten so oder so sein und so oder so verhalten, damit man uns liebt. Gott liebt dich so, wie du bist. Und wirkt an dir und arbeitet an dir. Und freut sich darüber, wenn du dich freust über seine Vergebung, über seine bedingungslose Liebe. Das Maß seiner Liebe, du bist wertgeachtet in den Augen Gottes, so heißt es im Alten Testament. Was ist das Maß seiner Liebe zu dir? Das Leben seines Sohnes. Du bist ihm genauso viel wert wie das Leben seines Sohnes. Das ist großartig, ja? Das ist wunderbar, das ist göttliche Liebe. Göttliche Liebe, die nicht nur darin bestand, dass er ein Lippenbekenntnis hatte, ich will euch Gutes tun, ich tue euch Gutes, sondern seine Liebe wurde zur Tat. Stellen wir uns vor, der Herr hatte gesagt, ich hätte euch so lieb, dass ich meinen Sohn für euch geben würde, aber er hat es nicht getan, ja? Er hat es tatsächlich getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, er hat es tatsächlich getan, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wunderbar. Sie ist immer größer, als du denkst, die Liebe Gottes. Ne? Was wir erkannt haben von der Liebe Gottes in Christus Jesus, ist so winzig und so gering, ist vielleicht ein Tropfen im Ozean der Liebe Gottes. Den haben wir vielleicht geschmeckt, ja? Was wir einmal schmecken werden in der ewigen Herrlichkeit, ja, das wird großartig sein. Das wird all unser jetziges Denken übersteigen. Da fehlen einem jetzt schon die Worte, das in irgendeiner Weise entsprechend auszudrücken. Ja, ihr Lieben, die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern hat ihren Ursprung in dieser göttlichen Liebe. Wollen wir uns dieser Liebe nicht auf neue aussetzen? Wie ich bereits sagte, uns darin sonnen, dieser Liebe uns mehr anvertrauen. Lasst uns diese Liebe Gottes, geoffenbart in seinem geliebten Sohn, anbeten, mit den Worten Gerhard Ter Stegens: Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu danken wir dir für diese unausforschlich tiefe Liebe, die du zu einem jeden Einzelnen von uns hast. So unbegreiflich. Diese Liebe, die so voraussetzungslos und bedingungslos uns liebt und die du geoffenbart hast in der Hingabe deines lieben Sohnes, der uns erlöst hat mit seinem Blut und zu Kindern Gottes gemacht hat durch den Glauben. Herr, wir preisen dich dafür. Wir wollen dich anbeten im Namen Jesu und wollen uns dir aufs Neue anvertrauen. Dir und deiner wunderbaren und herrlichen Liebe. Amen.